Deutschlandfunk. Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Willkommen zu unserer Sendung über politische Literatur. Datenmonopole abschaffen und die Ressourcen zugänglich machen. Das ist die Devise des Buches Machtmaschinen, das wir Ihnen gleich als erstes vorstellen. Danach geht es um das schwarze Europa. Johnny Pitts hat sich auf die Suche danach gemacht und auf seinen Reisen so einiges zusammengetragen. Die Ökonomin Linda Scott beklagt, das weibliche Kapital werde nicht ausreichend genutzt. Wie sich das ihrer Ansicht nach ändern soll, das erfahren Sie ebenfalls in dieser Sendung. Und wir haben die Memoiren des Kulturwissenschaftlers und Germanisten Helmut Lehten für Sie. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug, lautet der Titel seiner Autobiografie. Daten sind eine Währung, das ist mittlerweile gemeinhin bekannt. Und über das massenhafte Datensammeln der Tech-Konzerne, die eben daraus Kapital schlagen, darüber ist viel berichtet worden. Man kann diese Geschäftspraxis beklagen oder man kann sie ändern. Letzteres wollen Viktor Mayer-Schönberger, Experte für Internetregulierung, und der Wissenschaftsjournalist Thomas Ramge. In ihrem Buch Machtmaschinen sprechen sie sich dafür aus, dass Datenbesitz nicht mehr exklusiv sein darf. Wenn die Ressource von vielen genutzt werden könne, stünde es Europa sogar offen, die verpassten Chancen auf dem Digitalmarkt noch nachzuholen. Johannes Kuhn mit den Einzelheiten.
Machtmaschinen. Der kraftvolle Titel lässt natürlich die großen Firmen im Silicon Valley vor Auge erscheinen und führt damit ein bisschen in die Irre. Denn Viktor Mayer-Schönberger und Thomas Ramge liefern keine handelsübliche Kritik an Facebook, Google und Co. Sie beschäftigen sich vor allem mit Europa, konkret mit der europäischen Datenpolitik. Mayer-Schönberger, Professor für Internetregulierung in Oxford, baut gemeinsam mit dem Wissenschaftsjournalisten Ramge die These aus dem Vorgängerbuch Das Digital aus. Wer Daten sammelt, nutzt und mit Hilfe von maschinellem Lernen auswertet, kann nicht nur neue Geschäftsfelder erschließen, siehe Amazon und Co. Vielmehr finden Innovation und digitale Wertschöpfung an sich kaum noch ohne Daten statt. Und in diesem Datenkapitalismus gibt es zudem eine geopolitische Komponente. Die USA und China haben mit ihren Internet-Großkonzernen längst Markt- und Informationsmacht zementiert, analysieren die Autoren. Europa bleibt als Datenlieferant bislang eine Kolonie. Auch aus eigenem Verschulden.
Politik, Traditionsunternehmen und regionale digitale Wirtschaft hoffen, im globalen Rennen um Marktmacht, im globalen Datenkapitalismus, irgendwie aufschließen zu können. Man hofft, das Gleiche wenigstens fast so gut machen zu können wie die herrschenden Oligopol- und Monopolplattformen. Europa palavert über digitale Souveränität und europäische Champions und organisiert doch lieber Datenethikkommissionen, anstatt für die Datengrundlage und das Mindset zu sorgen. Die Voraussetzungen dafür sind, KI-Systeme und digitale Anwendungen zu entwickeln, die es noch nicht gibt.
Entsprechend kritisch blicken die Autoren auch auf die Datenschutzgrundverordnung. Die gilt in Europa als Erfolgsgeschichte, habe in der Praxis aber das Machtgefälle noch verstärkt. Denn während die amerikanischen Internetgroßkonzerne mit den komplizierten Regeln zur Datenverarbeitung zurechtkämen, würden digitale Nachzüglerunternehmen abgeschreckt, Datensätze überhaupt zu nutzen. Es brauche deshalb dringend eine Ergänzung zur Datenschutzgrundverordnung, nämlich eine Datennutzgrundverordnung. Co-Autor Thomas Ramge.
Was heißt das? Das heißt, dass auf der einen Seite selbstverständlich weiter persönliche Daten geschützt werden müssen und der Missbrauch von personenbezogenen Daten verhindert. Aber gleichzeitig heißt es, dass die religiöse, quasi religiöse Umgang mit Datenschutz, wie er in Europa betrieben wird, nicht dazu führen darf, dass die Verordnung, die eigentlich personenbezogene Daten schützen wird, nur dazu führt, dass die datenreichen Spieler immer datenreicher werden.
Eine Datennutzgrundverordnung würde jede Firma, die in Europa Geschäfte macht, dazu verpflichten, Zugang zu den eigenen Daten zu gewähren. Konkret, zu jenen Daten, die sie selbst sammelt und kommerziell nutzt. Je größer ein Unternehmen, desto weiter muss es seinen Datensilo öffnen. Viktor Meyer-Schönberger nennt Beispiele.
Wir stellen uns vor, dass beispielsweise ein mittelständisches Unternehmen an Google herantreten könnte und sagen könnte, ich möchte bitte Zugang zu den Daten haben, nicht zu allen, sondern nur zu einem randomisiert ausgewählten Datensample. Die Unternehmung könnte auch noch festlegen, welche Art von Daten es ist, beispielsweise Suchanfragen oder Produktempfehlungen oder autonome Fahrdaten.
In den vergangenen Jahren nutzten die großen Technologiefirmen ihre Datenmacht vor allem dazu, unliebsame Konkurrenten abzuwehren und in ihrem Kerngeschäft zu Monopolisten zu werden. In einer Welt offen fließender Daten aber habe der größte Sammler nicht mehr die größte Macht, so das Argument in diesem Buch. Stattdessen könne derjenige bestehen, der die Daten am klügsten kombiniert, verfeinert und mit Hilfe der Analysemethoden künstlicher Intelligenz die besten Erkenntnisse gewinnt. Mit dem entsprechenden Datenzugang würde das System demnach viele mögliche Gewinner schaffen. Startups, kreative Firmen aus Europa und dem globalen Süden oder auch den deutschen Mittelstand.
Fließen Daten durch offenen Zugang freier, dann verstärkt sich auch der Anreiz, diese Daten zu nutzen und daraus innovative Einsichten zu gewinnen. Wir schalten der Innovationskraft unserer Wirtschaft einen Turbo zu, wie sie ihn seit dem Wirtschaftswunder der 1950er Jahre nicht kannte.
Das ist ein großes Versprechen. Zu dessen Einlösung soll auch der Staat beitragen, indem er selber Verwaltungsdaten beisteuert. Zum Beispiel Geo- oder Katasterdaten, aus denen dann wieder neue Anwendungen entstehen können. Vor allem aber fordern die Autoren einen Bewusstseinswandel, denn Daten sind das Fundament des wirtschaftlichen Wohlstands von morgen. Machtmaschinen ist ein Aufruf zu einer ehrgeizigeren Datenpolitik. Interessierten Laien vermittelt das Buch aber auch Zusammenhänge an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Geopolitik. Selbst die jüngste Kontroverse zwischen den USA und China um die Videoplattform TikTok findet noch Platz. Vor allem aber machen die Autoren historische Bezüge erkennbar. Zum Beispiel, unter welchen Umständen sich Technologien und Märkte zum Wohle der Allgemeinheit entwickeln und unter welchen eben nicht. Wer sich bereits näher mit dem Thema beschäftigt hat, darf von Machtmaschinen allerdings keinen konkreten Fahrplan erwarten. Das Buch beschreibt, wie eine Datennutzgrundverordnung ungefähr aussehen könnte, nicht aber den Weg dorthin. Doch dieser Weg dürfte mit reichlich Widerständen und komplexen Detailfragen verbunden sein. Und auch die neue Wirtschaftswelt in Zeiten der offenen Datenflüsse bleibt skizzenhaft. Hier hätte es dem Buch gut getan, die akademische Strenge zu lockern, um das Ziel anschaulicher zu machen. Beschreibt Machtmaschinen eine idealistische Utopie oder eine umsetzbare Vision? Die Autoren stellen diese Frage gegen Ende des Buchs selbst. Offene Verwaltungsdaten sind in einigen europäischen Ländern bereits gang und gäbe, wenn auch nur rudimentär in Deutschland. Die EU-Kommission will das Zusammenlegen und Teilen von Industriedaten fördern. Und das neue deutsche Wettbewerbsrecht soll erstmals Datenmacht und Datenzugang als Regulierungsfaktoren berücksichtigen. Das alles sind Schritte in die von Meyer-Schönberger und Ramge beschriebene Richtung. Doch ihr verpflichtender kostenloser Zugang zu Unternehmensdaten ist radikaler. Die daraus entstehende Datenpolitik entsprechend ambitionierter als das, was Politik sich selbst, aber auch Wirtschaft und Gesellschaft derzeit zutraut. Genau das aber macht Machtmaschinen zu einem Buch, das einen vorderen Platz in der aktuellen Digitaldebatte verdient hätte.
Meint Johannes Kuhn nach der Lektüre von Machtmaschinen, warum Datenmonopole unsere Zukunft gefährden und wie wir sie brechen, von Thomas Ramge und Viktor Meyer-Schönberger. Im Murmann Verlag erschienen, 208 Seiten, 20 Euro. Eine Reise durch das schwarze Europa, so heißt der Untertitel des Buches, um das es jetzt gehen wird. Der britische Autor Johnny Pitts hat sich, natürlich vor der Pandemie, auf Reisen begeben, um das zu finden und näher zu bestimmen, was er unter dem Begriff afropäisch fassen will. Und so, afropäisch, heißt auch Pitts Buch. Eine sehr persönliche Perspektive auf den Kontinent. Timo Stuckenberg stellt sie vor.
Johnny Pitts gibt gleich zu Beginn seiner Reise zu, dass er ein seltener Anblick in Europa sein dürfte. Ein schwarzer Backpacker. Mit einem mühsam zusammengesparten Reisebudget hat er sich auf den Weg gemacht, um mehr als ein Panorama des schwarzen Lebens in Europa zu zeichnen. Es geht ihm um die Frage, was soll dieses Afropäisch überhaupt sein? Eine sehr persönliche Frage, wie Pitts erläutert.
Dieses Buch ist ein Versuch, die Reisereportage als Möglichkeit zu nutzen, sich vom Druck der Theorie zu befreien und die geheimen Freuden und Vorurteile anderer, aber auch meine eigenen, also das menschliche Selbst, ehrlich zu enthüllen. Ich will durch sie lernen, mit dem eigenen Schwarzsein und der eigenen Unvollkommenheit, wie sie auf dem Papier erscheinen, zufrieden zu sein. Und sie ist ein Versuch, mit dem Persönlichen zu beginnen, um zum Universellen zu gelangen.
Johnny Pitts ist in einem Arbeiterviertel in Sheffield in Nordengland aufgewachsen und wurde für seine Arbeit als Autor, Fernsehmoderator und Fotograf mehrfach ausgezeichnet. Für seine Reportage, die jetzt ins Deutsche übersetzt wurde, reiste er monatelang kreuz und quer durch Europa. Von Paris nach Brüssel, nach Amsterdam und Berlin, über Stockholm nach Moskau und weiter nach Rom, Marseille, Lissabon und landete letztlich wieder auf britischem Territorium, in Gibraltar. Seine Begegnungen schildert er eindrücklich, etwa die mit einer Gruppe US-amerikanischer Schwarzer während einer Stadtführung in Paris.
Als wir uns einander vorstellten, fühlte ich mich, als stünde ich kulturell auf unsolidem Grund, als sei meine Identität im Vergleich zu der meiner amerikanischen Freunde nur vage und halb ausgebildet. Meinem englischen Akzent fehlte es an Substanz, wenn ich über schwarze Identität sprach. Ihrer war hingegen von Erfahrung gesättigt. Ihre Intonation war stärker von historischen schwarzen Narrativen bestimmt.
Es ist diese Verletzlichkeit, mit der der Autor seine LeserInnen an die Hand nimmt. Er gleicht seine Erlebnisse mit eigenen Erfahrungen ab, grenzt sich ab und fühlt sich ein. Daraus lässt sich keine eindeutige Identität ableiten, aber Pitts versteht es sehr gut, den eigenen Standpunkt, sein Verhältnis zu dem, was er erlebt, einzuordnen und nachvollziehbar zu machen.
Der Begriff afropäisch war mein eigener Gegenstand der Betrachtung. Er war der Ausgangspunkt meiner Untersuchung und zugleich der von mir erhoffte Bestimmungsort. Eine schlüssige, gemeinsame, schwarze europäische Erfahrung. Doch das schwarze Europa, das ich bereiste, hatte sich geweigert, stillzustehen, und ich hatte begonnen, die Myriaden von Erfahrungen schwarzer Europäer als das, worum es eigentlich ging, zu betrachten. Der Begriff afropäisch war eine Möglichkeit, Brücken zu bauen. Er war keineswegs absolut oder monolithisch.
Pitts leitet seine Reflexionen über die eigene Identität aus anschaulichen, spannenden, teils schwer erträglichen Beobachtungen ab. Zum Beispiel, als er in Belgien das Königliche Museum für Zentralafrika besucht, auf das er wegen seines problematischen Verhältnisses zum belgischen Kolonialismus hingewiesen worden ist. Zwar steht neben einer Renovierung auch eine inhaltliche Erneuerung der Ausstellung bevor, aber noch werden alle Exponate mit alter Botschaft ausgestellt. In den Räumen des Museums betrachtet er die abgetrennten Köpfe afrikanischer Tiere und stößt auf die Überreste eines Schiffswracks.
Hinter dem Schiffswrack befanden sich weiße Gussformen für afrikanische Köpfe und Körper, die der belgische Bildhauer Arsène Maton 1911 hergestellt hatte, um für die physische Anthropologie Statuen anzufertigen. Sie waren kurz zuvor in den Kellerräumen entdeckt worden, zusammen mit Notizen des Künstlers, in denen er darüber klagte, wie schwer es sei, Menschen zur Mitarbeit bei seinem Projekt zu bewegen. Sie rannten davon, aus Furcht vor dem Unbekannten oder weil sie sich nicht nackt zeigen wollten.
Pitts versteht es in dieser dichten Reportage gekonnt, die koloniale Vergangenheit und Gegenwart des weißen Europas mit dem Leben schwarzer Europäerinnen zu verbinden. Aber auch die Widersprüche europäischer Gesellschaften aufzuzeigen. So berichtet er davon, dass Schweden sich gegen das Apartheidsregime in Südafrika einsetzte. Für die Gegenwart macht er beim Besuch des Migrantinnenviertels Rinkeby in Stockholm jedoch eine passive Apartheid aus. Die migrantischen Communities seien so gut wie unsichtbar. In Rinkeby würden sie darüber hinaus sich selbst überlassen. Exemplarisch hierfür beschreibt Pitts die Begegnung mit einem Mann, der lautstark behauptet, er sei Nelson Mandelas Bruder. Während ihm die meisten Passanten aus dem Weg gehen, geht Pitts auf ihn ein.
Nachdem ich seine Geschichte gehört hatte, fand ich, dass dieser Mann jedes Recht hatte, Nelson Mandela als einen Bruder für sich in Anspruch zu nehmen. Seine Abenteuer, Flucht aus Südafrika, Gefängnis in Botswana, Guerillakrieg in Namibia und dann der Abstieg in Zerrüttung und Unsichtbarkeit in dieser Enklave im eiskalten Europa war hier in Rinkeby keine ungewöhnliche Geschichte. Viele der Leute in diesem Viertel, Eritrea, Somalia, Äthiopien, waren nicht in ihren Sonntagskleidern herausgeputzt, auf einem Schiff aus den Kolonien im Mutterland angekommen.
Afropäisch ist mehr als eine Ansammlung von Beispielen für Widerstand, Assimilation, Entwurzelung und den Folgen teils jahrhundertealter Unterdrückung. Schon die Zusammensetzung des Wortes soll als Ansage verstanden werden.
Deshalb ärgert das Wort afropäisch manche Leute. Es ist eine provokative Komplikation für den Gedanken des ethnischen Absolutismus und lässt eine Assimilation vermuten, die das sogenannte Andere nicht in Ghettos absondert oder durch Parodie oder Unsichtbarkeit neutralisiert, sondern es fest im Verständnis des Europäischen verankert.
Diese Reisereportage macht die Perspektiven schwarzer EuropäerInnen sichtbar. Im besten Fall befördert es eine Auseinandersetzung, die insbesondere dem weißen Europa immer noch schwerfällt, die mit der eigenen kolonialen Vergangenheit und deren Kontinuitäten.
Timo Stuckenberg war das über Johnny Pitts Buch Afropäisch, eine Reise durch das schwarze Europa. Bei Surkamp verlegt in der Übersetzung von Helmut Dierlam, Umfang 461 Seiten, Preis 26 Euro. Dekolonisiert euch. Unter diesem Motto geht es bei uns im Deutschlandfunk in diesem Jahr immer wieder um das koloniale Erbe, das es heute noch anzuerkennen und aufzuarbeiten gilt. In juristischer Hinsicht war dies Thema bei einem Symposium. Konkret ging es um dekoloniale Rechtskritik und Rechtspraxis. Die Texte und Gespräche sind in einem Buch zusammengefasst worden, herausgegeben von den Juristen Wolfgang Kalek und Carina Theurer. Beide sind auch aktiv im European Center for Constitutional and Human Rights. Annette Wilmes stellt das Buch vor.
Formell erhielten die früheren Kolonien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihre Unabhängigkeit. Die Regierungen dieser neuen Staaten und viele Menschen erhofften sich, endlich wirtschaftlich und politisch autonom zu sein und auf globaler Ebene gerechte Handelsbedingungen aushandeln zu können. Die Bemühungen um eine neue Weltwirtschaftsordnung scheiterten jedoch. Darum unter anderem geht es in dem Buch. Wolfgang Kalek.
Man muss sich dessen bewusst sein, dass Teile des internationalen Rechts genau die Weltwirtschaftsordnung aufrechterhalten und legitimieren, die zum Beispiel dazu führen, dass ungerechte Handelsbeziehungen bestehen und Menschen auf der einen Seite im Überfluss und auf der anderen Seite im Hunger leben.
Der australische Völkerrechtler Anthony Engie schreibt in seinem Aufsatz, dass der Imperialismus zu tief im internationalen Recht verwurzelt gewesen sei, als dass es tatsächlich hätte reformiert werden können. Die während der Kolonialherrschaft gewaltsam durchgesetzte wirtschaftliche Ausbeutung, politische, soziale und kulturelle Exklusion wie auch strukturelle Gewalt hätten weiterhin stattgefunden. Das internationale Recht sei janusköpfig, heißt es an einer anderen Stelle des Buches. Es legitimiere einerseits die Kolonisierung und versuche andererseits mit den Menschenrechten die Verhältnisse zu verändern. In diesem Zusammenhang beschreibt der kenianisch-amerikanische Rechtsprofessor Makao Mutua die Rolle der Nichtregierungsorganisationen, NGOs, bei der Rechtserzeugung.
NGOs decken das gesamte ideologische Spektrum vom fundamentalistischen Linken bis zum extremen rechten Rand ab. Von selbstlos bis selbstsüchtig ist alles vertreten. Nicht alle NGOs sind ethisch gesehen rechtschaffen oder stehen auf der Seite von Menschenrechten oder humanistischen Werten. Aber praktisch alle NGOs behaupten, ihre Arbeit diene einem bestimmten Interesse der Allgemeinheit.
Makao Mutua zählt sich wie Anthony Engie zu der losen Gruppe von Rechtswissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen mit der Selbstbezeichnung TWAIL, Third World Approaches to International Law. Sie kritisieren die Menschenrechtsorganisationen, weil sie in ihrer Arbeit den Fokus nur auf die bürgerlichen und politischen Rechte legten und sich nicht mit wirtschaftlichen und sozialen Rechten befassten. Das habe sich inzwischen geändert, meint hingegen Wolfgang Kalek.
Also Amnesty und Human Rights Watch veröffentlichen heute genauso auch Berichte über gewaltsame Landnahme in Brasilien oder über schmutzige Kraftwerke in Indien.
Eines der schlimmsten Kolonialverbrechen war der Völkermord an den Herero und Nama im damaligen Deutsch-Südwestafrika, heutigen Namibia, Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Nachkommen der Überlebenden führen in den USA einen Zivilprozess gegen Deutschland. Die Bundesregierung hat diesen Völkermord zwar ebenfalls als solchen benannt, will dies aber nicht als juristische Einschätzung gelten lassen, also verbunden mit Ansprüchen. Carina Theurer und Wolfgang Kalek schreiben in der ausführlichen Einleitung des Buches:
Die Argumentation der Bundesregierung jedenfalls stützt sich darauf, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Meinung aller aus damaliger europäischer Perspektive gewichtigen Juristen und aus Sicht aller europäischen Staaten die systematische brutale Tötung von weißen Menschen zwar als Verstoß gegen die Gebote der Menschlichkeit und der Zivilisation anzusehen war, die systematische brutale Tötung nicht weißer Menschen jedoch völkerrechtlich nicht verboten war.
Der Völkermord an den Herero und Nama war ein Ausnahmeverbrechen. Aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg haben noch überall in der Welt blutige Auseinandersetzungen stattgefunden. Das vergessen viele Menschen, gerade in Deutschland, so Wolfgang Kalek.
Unter anderem die Niederländer in Indonesien, die Briten in Kenia, die Franzosen in Algerien haben halt Hunderttausende von Menschen gefoltert, vergewaltigt und abgeschlachtet. Und davon leben sowohl auf Täter- als auch Opferseite leben halt noch Menschen. Und das heißt, es gab jetzt tatsächlich auch in den letzten Jahren neue Bemühungen, Strafverfahren anzustrengen gegen die Foltergeneräle in Frankreich oder aber auch gegen die Mörder von Patrice Lumumba in Belgien. Also da hat sich einiges bewegt.
Das Buch entstand auf der Grundlage eines Symposiums über postkoloniales Unrecht und juristische Interventionen, das im Januar 2018 veranstaltet wurde. Alle Autorinnen und Autoren des Bandes haben zum Thema Dekolonisierung des Rechts geschrieben. Zum ersten Mal wurden ihre Beiträge ins Deutsche übersetzt. Sie kommen nicht nur aus dem Völkerrecht, auch aus der Philosophie, der Soziologie, der Geschichts- und der Politikwissenschaft. Leider wurde versäumt, ihre Kurzbiografien im Buch zu veröffentlichen. Im letzten Teil des Buches sind Gespräche mit Aktivistinnen und Aktivisten im Kampf gegen den Kolonialismus und die Folgen des Kolonialismus abgedruckt. Sie geben Aufschluss über die schwierige Praxis, das Recht durchzusetzen, stimmen dennoch optimistisch, dass sich etwas bewegt. Und sich mittels des Rechts gegen Unrecht zur Wehr zu setzen, ist ja das erklärte Ziel des European Center for Constitutional and Human Rights.
Man sollte sich halt nur dessen bewusst sein, dass es eben nicht überall, wo Menschenrecht draufsteht, man einfach nur Klick machen muss und dann sind diese Menschenrechte durchgesetzt.
Die grundlegende Sammlung von Rechtstexten ist in einem renommierten juristischen Verlag erschienen. Das könnte dabei helfen, dem Thema Menschenrechte mehr Gewicht in der Ausbildung an den Universitäten zu geben, wo es bisher, vor allem in Deutschland, vernachlässigt wurde.
Annette Wilmes war das über dekoloniale Rechtskritik und Rechtspraxis, herausgegeben von Carina Theurer und Wolfgang Kalek. Im Nomos Verlag erschienen, 374 Seiten, 98 Euro. Mit dem eigenen Kapital punkten, ein beliebter Ratschlag, den ein Buchtitel zum Thema Geschlechtergerechtigkeit aufgreift. Das weibliche Kapital, verfasst von der amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlerin Linda Scott. Das Buch will die Grundlagen liefern für den nächsten entscheidenden Schritt, die wirtschaftliche Ermächtigung von Frauen. Meine Kollegin Angela Gutzeit hat das Buch gelesen. Was macht denn für Scott genau dieses weibliche Kapital aus?
Im Original heißt das Buch The Double X Economy, also die XX-Ökonomie. Das ist eine Anspielung auf die zwei X-Chromosomen der weiblichen DNA. Zum Glück muss man ja sagen, hat der Hansa Verlag diesen doch etwas plakativen Titel nicht übernommen. Dafür benutzt Linda Scott ihn umso häufiger. Was sie damit meint, ist die spezifisch weibliche Schattenwirtschaft, wie sie im Vorwort schreibt, oder anders gesagt, die weltweite kollektive Wirtschaftskraft der Frauen. Die Wissenschaftlerin forscht ja seit etwa 30 Jahren zur Stellung der Frauen in der Wirtschaft. Und dieses Buch ist nach ihrer eigenen Aussage die Summe ihrer Erkenntnisse, zentrale These. Wenn die Wirtschaftskraft der Frauen oder eben das weibliche Kapital genutzt und ausgeschöpft werden würde, dann gäbe es weniger Armut in der Welt. Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen, so schreibt sie, tragen immer zum Wohlstand von Gesellschaften bei und würden Gewalt gegen Frauen mindern. Aber genau das sei eben nicht bis heute der Fall. Frauen sind nach ihrer Definition die größte und älteste, wie sie schreibt, Unterschicht der Welt.
Jetzt sind ja die Bedingungen für Frauen global sehr unterschiedlich. Wie differenziert betrachtet denn die Autorin die ökonomische Situation?
Linda Scott hat in über 150 Ländern geforscht, sehr viel Datenmaterial zusammengetragen, was sich auch im Buch abbildet, in Zahlen, in Diagrammen und statistischem Material. Natürlich sieht sie das Gefälle zwischen den reichen und westlichen Industrienationen und den armen sogenannten Entwicklungsländern. Aber die Benachteiligung und Ausgrenzung von Frauen ist ihrer Meinung nach eben nur graduell. In den reichen, hochentwickelten Ländern haben die Frauen zwar mittlerweile eine Bildungsgleichheit mit den Männern erreicht, aber es fehlt der berufliche Aufstieg bis in die höchsten Entscheidungsgremien, vor allen Dingen eben bis in die Chefetagen der Wirtschaft. Dazu kommt noch, so Scott, dass Frauen insgesamt gesehen nur rund 62% des Einkommens der Männer erreichen. Ihre Arbeitskraft wird vergeudet, da ihnen weitgehend die Hausarbeit und Kindererziehung zugeschoben wird und so weiter. Aber das ist eigentlich nichts Neues. Interessanter ist da schon dieser Aspekt. Scott weist auf die wenigen weiblichen Fakultätsmitglieder an den finanzwirtschaftlichen Elite-Universitäten und Business Schools hin. Da schaut sie insbesondere auf die USA und auf England, weil sie hier ihre eigenen Erfahrungen als Wissenschaftlerin gemacht hat und wohl nicht nur gute. Was sie damit sagen will, ist, dass dieser Mangel an weiblichen Akademikerinnen sich auf die Studien auswirken würden, die sich mit den Armutsgründen zum Beispiel in afrikanischen Ländern beschäftigen. Diesen Armutsgründen ist Scott selbst nachgegangen, zum Beispiel in Ländern wie Bangladesch oder Uganda. Da hat sie Dörfer besucht und hat versucht, mit Frauen zu sprechen, was nicht immer ganz einfach war. Sie liefert dazu viele kleine Geschichten, in denen sie von der krassen Benachteiligung von Frauen erzählt, die in der Regel kein Land besitzen, ökonomisch keine Rolle spielen, keine Schulen besuchen können, ungewollt schwanger werden, versklavt, vergewaltigt werden, weil sie als Besitz der Männer gelten. Dies vor allen Dingen hemmt wirtschaftliche Prosperität, so ist Gott zu verstehen. Ein Tatbestand, der in dieser Deutlichkeit eben eher selten in den männerdominierten ökonomischen Studien auftauchen würden. Da werden dann eben andere Gründe genannt, zum Beispiel Bürgerkriege, Dürrekatastrophen oder was auch immer, aber nicht unbedingt die Unterdrückung der Frauen.
Hat Sie das Argument überzeugt?
Wie gesagt, dieser Zusammenhang zwischen männlich beherrschter Ökonomie sowie wirtschaftswissenschaftlichen Studien, die weitgehend von Männern stammen einerseits und verfehlten Ansätzen zum Beispiel in der Entwicklungshilfe andererseits, das finde ich zumindest interessant und diskussionswürdig. Aber ehrlich gesagt, die Argumentationsweise von Linda Scott ist mir einfach oft zu grob. Sie zielt mit einer ziemlichen Penetranz auf die zerstörerische Kraft der männlichen Dominanz. Man muss ja sagen, das ist ja nicht verkehrt, aber die Beispiele sind da manchmal doch recht schräg, wenn sie zum Beispiel die Jäger- und Sammler-Epoche als Vergleich heranzieht oder schlimmer noch, sie vergleicht das patriarchale Sozialsystem, das bei Schimpansen beobachtet wurde, mit dem männlichen Dominanzverhalten in unseren menschlichen Gesellschaften und zieht da sozusagen eine Linie. Da kann man nur sagen, na klar, der Mensch stammt vom Affen ab, aber ich empfinde das nicht gerade als seriöse Argumentation. Außerdem muss man ja sagen, leiden auch Männer in vielen Ländern der Erde unter Ausbeutung.
Was sind denn Scotts konkrete Vorschläge, um diese sogenannte Doppel-X-Ökonomie, also die zu wenig genutzte Wirtschaftskraft von Frauen, zu stärken?
Ja, im Anhang des Buches betitelt mit die nächsten Schritte fordert Linda Scott als global wirksame Maßnahmen zum Beispiel eine unabhängige internationale Organisation zum kompetenten Einsatz für die wirtschaftlichen Interessen von Frauen. Weibliche Führungskräfte in internationalen Organisationen müssten gestärkt werden. Internationale Hilfsorganisationen sollten Hilfsgelder direkt an Frauen auszahlen, nicht an Regierungen. Es sollten Investorinnenverbände gegründet und gestärkt werden. Wirksame Kreditsysteme, speziell für weibliche Existenzgründungen in Entwicklungsländern, eingesetzt werden. Da führt sie als ein Beispiel das Beraterinnen-Netzwerk an, das die Kosmetikfirma Avon unter anderem in Südafrika aufgebaut hat. Das verhilft offensichtlich Frauen ohne finanzielles Risiko zur Selbstständigkeit. Davon kann man jetzt ja halten, was man will, aber an diesem Beispiel wird meiner Meinung nach ein zentrales Problem dieses Buches deutlich. Linda Scott greift im Grunde genommen gar nicht die Strukturen und Gesetze des kapitalistischen Systems an. Sollen sich Unterstützungsprojekte für Frauen in dessen Wachstumslogik einfügen? Welche grundsätzlich andere Ökonomie braucht es, um Reichtum besser zu verteilen und Schwache nicht auszugrenzen? Das sind, wie ich finde, wesentliche Fragen, die hier nicht befriedigend beantwortet werden. Trotzdem hat Scott natürlich recht damit, dass Frauen millionenfach ihrer Chancen beraubt werden und damit Gesellschaften ihres Wohlstandes. Und dafür liefert sie in der Tat in diesem Buch ein reiches Anschauungsmaterial.
Vielen Dank. Angela Gutzeit war das über Linda Scott, das weibliche Kapital. Im Hansa Verlag erschienen in der Übersetzung von Stefanie Singh. Umfang 412 Seiten, Preis 26 Euro. Der Kulturwissenschaftler und Germanist Helmut Lehten zählt zu den prominenten Intellektuellen dieser Tage. Er verfasste Studien über Medientheorie, aber auch über NS-belastete Künstler und Intellektuelle. Für ein gewisses Aufsehen sorgte zuletzt eher sein Privatleben. Lehten, ein namhafter Repräsentant der deutschen 68er-Linken, ist verheiratet mit einer bekannten Theoretikerin der rechtsextremen identitären Bewegung. Auch diese Facette seines politisch bewegten Lebens spart Lehten nicht aus in seiner Autobiografie mit dem Titel »Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug«. Mehr dazu von Günter Keindelsdorfer.
Alles da, was man von einer idealtypischen 68er-Biografie erwarten darf. Helmut Lehten hat ein westdeutsches Intellektuellenleben gelebt, wie tausende andere auch. Nur ein bisschen bunter vielleicht, ein bisschen aufregender, mag sein, auch ein bisschen verrückter. Lehten war 8 Jahre alt, als sein Vater, NSDAP-Mitglied seit den späten 20ern, im Jahr 1947 aus britischer Kriegsgefangenschaft ins heimatliche Mönchengladbach zurückkehrte. Da hatte sich die Mutter längst einen Hausfreund zugelegt.
Der Vater stand also mit einer Büchse Kakao 1947 vor der Haustür. Er wurde von der Mutter toleriert. Den Liebhaber von ihr gab es immer noch, aber er wurde zumindest toleriert. Politik spielte überhaupt keine Rolle. Er war der geschlagene Krieger. Er hat dann uns Söhnen gesagt, macht nichts Politisches, verbrennt euch nicht die Finger an der Politik.
Daran hat sich Helmut Lehten nicht gehalten. Aber zunächst, als Knabe, so beschreibt er es in seinen Memoiren, war er damit beschäftigt, die Kriegsbrachen in und um Mönchengladbach zu erforschen.
Unsere Spielplätze waren Ruinenkeller, die vom Geruch defekter Gasleitungen, schimmelnden organischen Substanzen und ätzenden Ausdünstungen der Überreste von Brandbomben erfüllt waren. Schwer nachvollziehbar, dass wir in diesem Dunstkreis erste Doktorspiele wagten.
Später, als Jugendlicher, ließ Lehten sich von den Texten Albert Camus und Heinrich Bölls beeindrucken. Alain Renés KZ-Dokumentarfilm »Nacht und Nebel« wurde zum politischen Erweckungserlebnis im Kino. Zum ersten Mal hörte Lehten vom Holocaust, 1957, 12 Jahre nach Kriegsende. Ein Schock. Später, als der junge Mann in West-Berlin studierte, mussten ihn die Street-Fighting Men und Women der Neuen Linken nicht lange überreden, bei ihnen mitzumachen. Die 60er in Berlin, das waren nicht nur für Helmut Lehten bewegte Jahre.
Deutschland hatte selbst sich als Traditionsmacht ausgelöscht für uns. Also mussten wir unsere Identität von ganz fremden Impulsen wieder aufbauen. Und das ging von der angelsächsischen Popmusik bis zur Solidarität mit Befreiungskämpfen in diesen herrlichen 60er Jahren, die ich als glückliche Jahre empfunden habe.
Zu Beginn sei alles noch wohlerzogen und bürgerlich gesittet abgelaufen in der Berliner Linken, erinnert sich Helmut Lehten. Das habe sich ab Mitte der 60er Jahre geändert.
Die Radikalisierung kam eigentlich dann durch Demonstrationstechniken, die wir aus Frankreich übernahmen. Also man demonstrierte in Ketten, die sich mit großer Geschwindigkeit auf die Polizeiketten zubewegte und so weiter. Also das fing alles so an. Dann entdeckte ich, dass die klügsten Leute gingen alle zum Argumentclub und diskutierten da Sexualität und Herrschaft und Faschismus. Das war so ein bisschen der theoretische Glutkern damals der Studentenbewegung, weniger der SDS als dieser Argumentclub.
Helmut Lehten lässt die wilden Jahre, die auf Anno 67 folgten, in seinen Lebenserinnerungen nicht ohne selbstironische Distanzrevue passieren. Seine Zeit bei der maoistischen KPDAO zum Beispiel, die Mitte der 70er mit einem Ausschluss wegen Versöhnlertums endete. Es folgen intellektuell ertragreiche Jahre als Professor in Utrecht und Rostock. In Rostock verliebte Lehten sich in eine um 36 Jahre jüngere Studentin namens Caroline Sommerfeld und sie sich in ihn. Als sich seine Frau nach jahrelanger glücklicher Beziehung 2015 plötzlich der neuen Rechten zuwandte, war Helmut Lehten fassungslos. Caroline Sommerfeld begann sich in der identitären Bewegung zu engagieren. Lehten versuchte die politische Neuorientierung der Gattin mit Tapferkeit zu tragen, auch mit Rücksicht auf die 3 gemeinsamen Kinder. Seine Frau und er diskutieren viel miteinander, erzählt der Kulturwissenschaftler, das sei doch gut.
20 Jahre Ehe. In welcher Ehe gibt es solche Dynamik der Auseinandersetzung nach 20 Jahren? Meistens herrscht doch Funkstille, könnte ich jetzt stolz sagen. verschweigen das natürlich alles, die Auseinandersetzungen auch Schwerarbeit sind für uns beide, aber dass wir glauben, es miteinander auszuhalten und zwar gut zugunsten der Kinder.
Auch wenn wir in fundamentalen politischen Fragen nicht übereinstimmen,
fasst Helmut Lehten den aktuellen Stand der innerfamiliären Diskussion in seinen Memoiren zusammen.
Ich liebe die Familie mit ihrem Pulsschlag des Daseins, dem Glück und den Mühen der Erziehung. Der Konflikt soll sie nicht zerreißen.
Auch wenn es keinem Zweifel unterliegt, dass der Verfasser aus Diskretionsgründen so mancherlei verschweigt und wohl auch verschweigen muss. Es ist interessant und bedeutsam, was der Mann zu berichten hat. Hier stellt sich einer rund heraus und offen, diesen Eindruck gewinnt man, den bedeutungsstiftenden Themen seines Lebens, eines letztlich doch recht privilegierten Lebens.
Ich fürchte, das muss man so sagen, also einer privilegierten Generation. Ich habe weder Flucht noch Vertreibung erlebt, es gibt keine Mordgeschichten und ich empfinde es als ein harmloses Leben und wundere mich, dass man davon Aufsehen machen kann.
Das kann man sehr wohl, vor allem wenn man es mit so viel uneitlem Understatement macht, wie Helmut Lehten es in seiner Autobiografie tut.
Günter Keindelsdorfer besprach, denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Erinnerungen von Helmut Lehten. Bei Rowohlt Berlin erschienen, 384 Seiten, 24 Euro. Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag, am 9. November, erinnern wir mit dem Buch Staatsmacht am Ende an die letzten Tage der DDR. Und wir stellen Ihnen das Buch Der verlorene Patient vor, eine Streitschrift für unser Gesundheitssystem. Mein Name ist Katrin Stövesand, danke fürs Lauschen und einen schönen Abend noch.